Bevor diese Folge startet, in der Podimo-App findest du jetzt schon 4 Staffeln von Steig nicht ein. Um direkt alle Folgen zu hören, kannst du Podimo einfach 30 Tage kostenlos testen. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
Triggerwarnung. Dieser Podcast enthält Schilderungen von Gewalt. Du bist in der Blüte deines Lebens. 26 Jahre jung. Viele würden dich wahrscheinlich als Augenweide beschreiben. Mit deinem langen, blonden Haar, der markanten Wangenpartie und den wasserblauen Augen hast du etwas Nordisches an dir. Aber du bist durch und durch Amerikanerin. Vor ein paar Jahren hat es dich von deinem Zuhause in Michigan nach South Carolina verschlagen. Hier hast du auch deinen Mann kennengelernt. Bridger, ein hauptberuflicher DJ, bei dem die Frauen früher Schlange standen. Für dich hat er den anderen Verehrerinnen eine klare Absage erteilt. Seit 2,5 Jahren geht ihr als Eheleute durchs Leben. Seit kurzem seid ihr auch stolze Landbesitzer. Ihr habt in ein Stück Land am Rande von Monroe investiert. Hier in der Kleinstadt ist dein Mann aufgewachsen. Hier willst auch du Wurzeln schlagen. In diesen Tagen habt ihr alle Hände voll zu tun. Jede freie Minute steckt ihr in den Ausbau eures Wohnhauses und der Stallungen. 3 Pferde und einer Ziege habt ihr schon ein neues Zuhause gegeben. Aber ihr wollt noch weiter wachsen. Irgendwann mal von der eigenen Pferdefarm leben können. Das ist der Traum, den ihr gemeinsam verfolgt. Viel Zeit für die Liebe bleibt euch nicht. Tagsüber arbeitest du auf der Viehauktion, nachts zieht es dich dann in den Großstadtdschungel. Mehrmals wöchentlich pendelst du ins rund 50 Kilometer entfernte Charlotte, servierst kühle Drinks in einem Men's Club, während die Blicke fremder Männer an deinem Körper haften. Auch Bridger schont sich nicht. Für einen gut bezahlten DJ-Gig ist deinem Ehemann kein Weg zu weit. In der Nacht vom 28. auf den 29. März 1997 müsst ihr wieder mal getrennte Wege gehen. Er legt auf, du hast Schicht im Stripclub. Kein gemeinsamer Freitagabend auf der Couch. Dafür Bares, das ihr gerade dringend braucht. Wenn ihr nachts arbeiten müsst, telefoniert ihr immer mit dem Handy. Ihr wollt wissen, wo der andere gerade steckt. Und ihr wollt zusammen einschlafen. Ein Ritual, an dem ihr auch am frühen Samstagmorgen festhaltet. Als ihr telefoniert, bist du gerade auf dem Heimweg. Bridger wird es vor dir nach Hause schaffen. Deshalb bittest du ihn, nach Domino zu schauen. Eines eurer Pferde, das gerade frisch operiert wurde. Um 2.30 Uhr gibt dein Mann dann telefonisch Entwarnung. Eurem vierbeinigen Liebling geht es gut. Du atmest auf. Mit einem "Ich liebe dich" beendest du das Telefonat. Nur noch ein paar Fahrminuten in deinem knallroten Jeep trennen dich von deinem Zuhause in Monroe und einem warmen Bett. Glaubst du zumindest. Denn ans Ziel wirst du es in dieser Nacht nicht mehr schaffen. Du steigst in den Bus, ins Taxi, nimmst eine Mitfahrgelegenheit an. Eine scheinbar harmlose Entscheidung. Aber plötzlich ist dein Leben ein anderes. Oder es ist schlagartig vorbei. Mein Name ist Alex und das ist Steig nicht ein. Ich werde dir in jeder Episode einen Fall vorstellen, bei dem ein Mensch beim Falschen eingestiegen oder der Falsche zugestiegen ist. Der Fall und das Tatgeschehen werden unter Rückgriff auf journalistische Quellen und Aussagen von Betroffenen, Tätern und dem familiären und sozialen Umfeld der Beteiligten rekonstruiert. Wir nehmen dich mit auf eine Fahrt, die in einer Tragödie endet. Am frühen Samstag geht um 3.45 Uhr morgens ein Anruf bei der Polizei von Monroe ein. Jemand meldet an diesem 29. März 1997 ein verlassenes Fahrzeug. Einen roten Jeep, der mit laufendem Motor am Straßenrand des Old Charlotte Highway steht. Als kurze Zeit später eine Streife bei dem verdächtigen Wagen eintrifft, steht der Jeep immer noch da. Vom Fahrzeughalter gibt es nach wie vor keine Spur. Das Auto ist unverschlossen. Die Polizisten nehmen den Wagen näher in Augenschein. Auf dem mit Kuhfell ausgekleideten Fahrersitz entdecken die Beamten eine Frauenhandtasche samt Inhalt. Handy und Geldbeutel sind noch darin. Nur der Führerschein fehlt offenbar. Die Polizisten stellen fest, dass das Fahrzeug auf Kim Madeline angemeldet ist. Aber warum hat sie es mitten in der Nacht einfach am Straßenrand stehen lassen? Noch dazu unverschlossen. Plötzlich klingelt das gefundene Handy. Einer der Polizisten nimmt den Anruf an. Am anderen Ende der Leitung ist Bridger. Er gibt sich als Kims Ehemann zu erkennen. Bridger kennt den diensthabenden Beamten. Er ist in Monroe aufgewachsen und ein bekanntes Gesicht in der Gemeinschaft. Bridger will wissen, was los ist. Er erwartet Kim eigentlich zu Hause. Dass mitten in der Nacht ein Polizist ans Handy seiner Frau geht, beunruhigt ihn. Das ungute Gefühl wird nicht besser, als Bridger erfährt, dass Kims roter Jeep vorgefunden wurde. Von ihr selbst aber fehlt jede Spur. Kims Ehemann fackelt nicht lang und setzt sich in seinen Wagen. Bridger will sich sein eigenes Bild von der Situation machen. Deshalb fährt er zur Fundstelle. Als er beim Schauplatz eintrifft, erwartet ihn dort bereits ein ganzes Blaulichtkommando. Bridger darf sich dem Jeep seiner Frau nicht nähern. Stattdessen prasse noch an Ort und Stelle die ersten Fragen auf ihn ein. Wann er zum letzten Mal mit Kim gesprochen hat, will die Polizei von ihm wissen. Bridger erzählt, dass er am Abend zuvor auf einer Party aufgelegt hat. Als er wieder daheim war, habe er zum letzten Mal mit Kim telefoniert, gegen 2:30 Uhr nachts. Zu diesem Zeitpunkt saß sie laut Bridgers Angaben auch schon im Wagen und war auf dem Old Charlotte Highway unterwegs. Sie sei auf dem Weg nach Hause gewesen, aber dort kam sie laut Bridger nicht an. Er wollte eigentlich auf sie warten, sei dann aber irgendwann eingeschlafen. Als er gegen 4 Uhr wieder aufwachte, sei Kims Bettseite leer gewesen. Wo ist Kim? Eine Frage, der die Ermittelnden an diesem Samstag mit Hochdruck nachgehen. Bereits im Morgengrauen durchkämmen Suchmannschaften das Gebiet rund um den Old Charlotte Highway. Die Nachricht darüber, dass Kim seit letzter Nacht vermisst wird, hat sich in der kleinen Stadt wie ein Lauffeuer verbreitet. Mit ihrer wasserstoffblonden Miene ist die junge Kellnerin in Monroe keine Unbekannte. Freiwillige Helfer unterstützen die Suche nach der 26-Jährigen. Am Nachmittag machen zwei Freiwillige dann eine verdächtige Entdeckung in einem bewaldeten Gebiet, das ein paar Kilometer von der Fundstelle des Wagens entfernt ist. Etwas abseits der Straße fällt den Suchenden etwas auf. Ein großer Haufen Laub, länglich in der Form. Beim Näherkommen entdecken die beiden dann menschliche Gliedmaßen, die unter den Blättern hervorblitzen. Unter dem Laubteppich begraben liegt ein Mensch. Offenbar eine junge Frau. Die beiden Finder fordern umgehend Verstärkung von der Polizei an. Diese trifft kurze Zeit später an der Fundstelle ein und legt den Leichnam vorsichtig frei. Das Gesicht mit der ausgeprägten Wangenpartie, das unter dem Blattwerk zum Vorschein kommt, gehört Kim. An diesem Nachmittag kommt für sie jede Hilfe zu spät. Die Ermittelnden können nun noch ihren Tod feststellen. Aus der vermissten Sache wird jetzt eine Ermittlung in einem Tötungsdelikt. Der Fundort wird großflächig abgesperrt und fotografisch dokumentiert. Ein extra angefordertes Expertenteam übernimmt die Spurensicherung. Kims geschundener Körper wird indessen für die Obduktion in die Gerichtsmedizin überstellt. Ihr Leichnam erzählt die Geschichte eines Gewaltexzesses. Mehrere Knochenbrüche und Hämatome an Körper und Kopf, die von Schlägen oder Tritten herrühren. Außerdem Drosselspuren am Hals. Ihre Handgelenke sind wund. Die junge Kellnerin wurde offenbar gefesselt. Das Bemerkenswerte? Der Täter muss das Fesselwerkzeug anschließend wieder entfernt und mitgenommen haben. Denn trotz akribischer Suche wurde am Leichenfundort nichts dergleichen gefunden. Geschlagen, getreten und schließlich zu Tode gedrosselt. Das Ergebnis des Obduktionsberichts spricht eine deutliche Sprache. Die Frage nach dem Warum hingegen bleibt erstmal offen. Als Kims Leichnam gefunden wurde, trug sie noch ihren Ehering am Finger und Halsschmuck. Kims Handtasche samt Inhalt befand sich noch in ihrem Jeep. Ihr Handy ebenso. Der Täter hat es offenbar nicht auf Wertgegenstände und Geld abgesehen. Ein Raubmotiv scheint unwahrscheinlich. Kims Sweatshirt war zum Auffindezeitpunkt hochgeschoben. Hinweise auf einen sexuellen Übergriff fanden sich bei der Obduktion aber keine. Wer hat Kim das angetan? Statistisch gesehen sind die Täter bei Tötungsdelikten an Frauen meist im persönlichen Nahfeld des Opfers zu finden. Und der Mensch, der Kim vor ihrem Tod am nächsten war, ist Bridger. Die Ehe von Kim und ihrem Mann galt nach außen hin zwar als harmonisch, aber zwischen Sein und Schein liegt manchmal ein himmelweiter Unterschied. Das wissen auch die Ermittelnden. Es ist im Ort bekannt, dass beide Geldsorgen hatten. Sie haben praktisch rund um die Uhr gearbeitet. Vielleicht war die Anspannung zu groß. Vielleicht lagen die Nerven blank und es kam zum Streit. Vielleicht hat Bridger die Fassung verloren. Außerdem beharrt ein örtlicher Streifenpolizist darauf, Bridgers schwarzen Pickup-Truck um 2.30 Uhr noch in Downtown Monroe gesehen zu haben, ganz in der Nähe des späteren Wagenfundorts. Wenn sich die Sichtung des Polizisten bestätigt, würde das bedeuten, dass Bridger gelogen hat. Wir erinnern uns, er hatte zuvor angegeben, dass er um diese Uhrzeit bereits zu Hause war. Der DJ wird aufs Polizeirevier bestellt. Diesmal wollen es die Ermittelnden genauer wissen als bei der ersten flüchtigen Befragung. Außerdem konfrontieren sie ihn mit der Aussage des Streifenpolizisten und Bridger geht auf die Barrikaden. Er beharrt darauf, dass er direkt nach dem Anruf eindöste und nicht mehr in seinem Wagen unterwegs war. Allerdings gibt es niemanden, der das bezeugen kann. Vielleicht können die Überwachungskameras im vermeintlichen Sichtungsgebiet Aufschluss darüber geben, ob Bridger um 2.30 Uhr doch noch auf der Straße unterwegs war. Die Ermittelnden prüfen die stillen Beobachter und werden fündig. Bridgers Wagen wurde im Vorbeifahren tatsächlich von der Außenkamera einer Bank erfasst. Allerdings nicht, wie der Streifenpolizist angegeben hatte, im tatrelevanten Zeitraum, sondern danach. Bridger wurde erst um 4.20 Uhr in Downtown Monroe aufgenommen. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits mit der Polizei telefoniert und war gerade auf dem Weg zu Kims verlassenem Fahrzeug, das polizeilich gesichert wurde. Die Aufnahme entlastet Bridger. Der Streifenpolizist muss sich geirrt haben. Auch die Auslesung der Mobilfunkdaten stützen die Aussage des Witwers. Demnach war Bridger definitiv zu Hause, als er das letzte Telefonat mit Kim führte. Er kann als möglicher Täter ausgeschlossen werden. Ein Umstand, der für Bridger aber nur bedingt ein Grund zum Aufatmen ist. Der Mensch, der seine Frau auf dem Gewissen hat, ist immer noch auf freiem Fuß. Die Ermittelnden stehen gefühlt wieder bei Null. Sie führen Befragungen an Kims Arbeitsplatz durch. Vielleicht hatte sie bei ihrer letzten Schicht jemanden kennengelernt. Vielleicht ist ihr jemand in der Tatnacht gefolgt. In der Tatnacht habe Kim den Men's Club in Charlotte gegen 2 Uhr verlassen, heißt es seitens der Kollegen. Verdächtige Beobachtungen habe niemand gemacht. Von aufdringlichen Verehrern oder ähnlichem sei im Club nichts bekannt. Während die Fragen an Kims Arbeitsplatz ins Leere laufen, tut sich bei der Polizei ein weiterer Ermittlungsstrang auf. Denn Kim wurde einige Zeit vor der Tat offenbar von 2 Männern belästigt. Nur 2 Wochen, bevor sie getötet wurde, hatte sie einen verstörenden Vorfall bei der Polizei gemeldet. Die 26-Jährige war laut eigener Aussage nachts auf dem Heimweg, als 2 aggressive Drängler versuchten, sie mit ihrem Wagen von der Straße abzudrängen. Kim hatte Angst. Das fremde Fahrzeug verfolgte sie offenbar bis ins Stadtgebiet. Sie wandte sich in jener Nacht hilfesuchend an eine Polizeistreife, die das verdächtige Fahrzeug kurze Zeit später stoppte und die Insassen zur Rede stellte. Die beiden Männer behaupteten allerdings, das Ganze sei ein Missverständnis. In Wahrheit habe Kim sie belästigt mit ihrem Fernlicht. Laut Polizeibericht vom 15. März 1997 ereignete sich der Vorfall auf demselben Streckenabschnitt, auf den Kims Jeep nur zwei Wochen später verlassen vorgefunden wurde. Die Ermittlenden halten es für möglich, dass die beiden Drängler etwas mit ihrem Tod zu tun haben und befragten sie zur Tatnacht. Doch die Männer haben ein wasserdichtes Alibi. Sie werden als mögliche Tatverdächtige ausgeschlossen. Aber der Polizeibericht offenbart noch ein anderes Detail, das für die aktuellen Ermittlungen von besonderem Interesse ist. Im Bericht wurde vermerkt, dass ein Polizist namens Roger Griffin der 26-Jährigen seine Hilfe anbot. Er informierte sämtliche Kollegen über Funk über den Vorfall und hielt die anderen an, zukünftig ein Auge auf Kim und ihren knallroten Jeep zu haben. Kim hatte dem Polizisten erzählt, dass sie immer am Mittwoch, Donnerstag und Freitag nachts arbeiten muss und zu später Stunde allein auf dem Old Charlotte Highway unterwegs ist. Eine Information, die dieser an seine Kollegen in der Nachtschicht weitergab. Kim vertraute auf ihren persönlichen Polizeischutz. Aber die Ermittlenden halten es für möglich, dass die Informationen an Ohren durchgedrungen sein könnten, für die sie eigentlich gar nicht bestimmt waren. Denn einige der Polizisten haben Mitte der 1990er Jahre noch CB-Funk in ihren Dienstfahrzeugen installiert. Es ist denkbar, dass unbefugte Dritte mitgehört haben, als sich die Kollegen über die hübsche Blondine austauschten, die nachts allein in ihrem roten Jeep unterwegs ist. Sogenannte Blaulichtbanditen. Personen, die sich nur als Polizeibeamte ausgeben und andere Verkehrsteilnehmer unter einem Vorwand anhalten. Wie der Name schon sagt, nutzen sie dabei auch das polizeitypische Blaulicht, um der anderen Person zu signalisieren, zu stoppen. Besonders nachts oder auf einsamen Autobahnen ist Vorsicht geboten. Denn da, wo es keine unliebsamen Zeugen gibt, fühlen sich die vermeintlichen Gesetzeshüter besonders sicher. Die Ermittlenden halten es für möglich, dass auch Kim einem Blaulichtbanditen zum Opfer fiel. Als ihr Fahrzeug gefunden wurde, war das Fahrerfenster runtergekurbelt. Womöglich ein Hinweis darauf, dass sie angehalten wurde und sich aus ihrem Fahrzeug heraus mit jemandem unterhielt. Außerdem fehlte Kims Führerschein. Es könnte also durchaus sein, dass die 26-Jährige in eine fingierte Polizeikontrolle geriet und anschließend entführt wurde. Einen derartigen Fall gab es bis dato noch nicht in Monroe. Aber von den Kollegen in den benachbarten Revieren erfahren die Ermittler, dass es in der Gegend mindestens zwei Männer gibt, die als Blaulichtbanditen ihr Unwesen treiben. Die Ermittlungen ergeben, dass einer von ihnen bereits seit dem 20. März in Haft sitzt. Kim wurde aber erst eine Woche später getötet. Der Mann kann also nicht der Täter sein. Den zweiten kann die Polizei nicht namhaft machen. Er hat in der Vergangenheit mehrfach junge Frauen angehalten und anschließend bedrängt. Laut Angaben der Betroffenen ist er in einem dunklen Wagen unterwegs, mit einem Blaulicht auf dem Armaturenbrett. Die Suche nach dem Fake-Polizisten läuft weiter. Zeitgleich wird Kims Kleidung im Kriminallabor von North Carolina auf Spuren hin untersucht. Der Täter war offenbar mit großer Sorgfalt am Werk. Er hat keine Fingerabdrücke oder DNA-Spuren hinterlassen. Allerdings entdeckt der zuständige Forensikexperte auf dem Rücken von Kims Sweatshirt etwas, das ein Sohlenabdruck sein könnte. Mit Hilfe moderner Licht- und Kameratechnik gelingt es ihm, das etwas näher zu bestimmen. Der Abdruck stammt tatsächlich von einer Schuhsohle mit einem auffälligen Wellenmuster im Profil. Einem Profil, das typisch für Polizeistiefel ist. Durch eine aufwendige Recherche gelingt es dem Forensiker, den Hersteller ausfindig zu machen, der die Uniformschuhe mit dem spezifischen Sohlenprofil produziert. Eine Firma namens Thorogood in Wisconsin, die sich auf die Produktion und den Vertrieb von langlebigen Berufsschuhen spezialisiert hat. Der Sohlenabdruck auf Kims Oberteil stammt von dem Modell 831 Style 6114, wie der Experte herausfindet. Eine Erkenntnis, die es in sich hat und für Bestürzung sorgt. Denn das Modell wird in der Gegend nur in einem Geschäft angeboten. und der einzige Abnehmer ist die Polizei von Monroe. Kim wurde offenbar nicht von einem Mann angehalten, der sich als Polizist ausgab, sondern von einem, der Polizist ist. Eine Vermessung des Abdrucks ergibt, dass der Täter den Thoroughgood-Schuh in Größe 41 getragen haben muss, als er Kim ins Kreuz trat. Noch hat der Täter, den die Ermittelnden im Fall der getöteten 26-Jährigen suchen, zwar kein Gesicht, aber durch die forensische Zuarbeit hat zumindest sein Schuhwerk schon mal ein Profil bekommen. Eine Erkenntnis, die für die Ermittelnden von unschätzbarem Wert ist. Denn sie müssen jetzt nur noch herausfinden, welche der 110 Mitarbeiter des Monroe Police Departments einen Dienstschuh in der entsprechenden Größe tragen. Die Zahl der möglichen Tatverdächtigen schrumpft nach der Größenabfrage auf gerade mal 3 Männer. Einer davon hatte in der Tatnacht Dienst in einer Feuerwache. Er hätte sich nicht ohne weiteres unbemerkt von der Wache entfernen können. Der zweite war dienstlich in seinem Polizeiwagen unterwegs, stand im relevanten Zeitraum aber in permanentem Funkkontakt mit der Dienststelle, weil er in einem Einbruchsfall ermittelte. Der dritte im Bunde beendete seine Schicht am Abend des 28. März 1997 um 22 Uhr und war zum Zeitpunkt von Kims Tötung nicht mehr offiziell im Dienst. Josh Griffin, ein Neuzugang, der erst seit einem Jahr für die Polizei von Monroe im Einsatz ist. Der 23-Jährige zählt zu denen, die regelmäßig Überstunden schieben, ohne zu murren. Griffin Jr. liebt seinen Job und macht keinen Hehl daraus. Der leidenschaftliche Footballspieler ist von athletischer Statur. Der blonde Bürstenhaarschnitt und die ausrasierten Seiten verleihen seinem jungen Gesicht eine leichte Strenge. Auf dem ersten Blick wirkt er wie der nette Junge von nebenan. Sie wollen von Griffin wissen, ob er Kims Wagen in der Nacht vom 28. auf den 29. März angehalten hat. Aber Griffin verneint. Ihm sei kein roter Jeep aufgefallen. Nachdem er seine Schicht im örtlichen Einkaufszentrum gegen 22 Uhr beendet hatte, sei er nach Hause gefahren. Im tatrelevanten Zeitraum habe er bereits geschlafen. Eine Aussage, an der die Ermittelnden Zweifel hegen. Sie lassen die Telefondaten des 23-Jährigen auslesen. Aus den Aufzeichnungen geht hervor, dass Griffin um 2.01 Uhr von seinem Privathandy aus einen Abschleppwagen bestellte und sich ganz in der Nähe der Stelle befand, an der Kims verlassener Wagen nur 2 Stunden später von der Polizei sichergestellt wurde. Konfrontiert mit den neuen Erkenntnissen, ändert Griffin seine Aussage plötzlich. Er behauptet, er habe in jener Nacht noch auf eigene Faust weitergearbeitet. Anstatt nach Hause zu fahren und seine Dienstkleidung abzulegen, studierte er laut eigenen Angaben juristische Fachlektüre in seinem Polizeiwagen, den er auf einem Restaurantparkplatz abgestellt hatte. Dann habe sich ein Autofahrer hilfesuchend an ihn gewandt. Der Mann habe Griffin gebeten, den Abschleppdienst zu rufen, weil er ganz in der Nähe eine Autopanne hatte. Griffin bestreitet zwar jede Tatbeteiligung im Fall der getöteten Kim, aber die Indizien sprechen gegen ihn. Deswegen wird er erstmal vom Dienst freigestellt. Die anschließende Untersuchung seines Dienstwagens verläuft ergebnislos. Keine Hinweise, nichts, was auf ein mögliches Kampfgeschehen hindeutet. Der Wagen ist aufgeräumt, wirkt fast schon penibel gesäubert. Das wiederum macht die Ermittelnden stutzig. Denn Griffin gilt bei seinen Kollegen als unordentlich. Seinem Fahrzeug eilt der Ruf voraus, das schmutzigste in der ganzen Flotte zu sein. Warum also sollte der 23-Jährige plötzlich den Putzteufel in sich entdeckt haben? Und wo sind Griffins Arbeitsschuhe? Auf der Suche nach dem Schuhwerk drehen die Mordermittler das Wohnhaus des Kollegen von links auf rechts. Aber von den Schuhen fehlt jede Spur. Griffin selbst behauptet, er habe das Schuhwerk vor kurzem entsorgt. Nach einem Einsatz an einer Unfallstelle seien diese unbrauchbar geworden. Eine Lüge bezüglich des Unfalls, kein bestätigtes Alibi, der passende Sohlenabdruck, das plötzliche Verschwinden der Arbeitsschuhe und der gereinigte Wagen. Für die Staatsanwaltschaft Grund genug, um Anklage gegen den jungen Polizisten zu erheben. Einen Monat nach der Tat, am 30. Mai 1997, wird Griffin wegen des Verdachts auf Entführung und Mord verhaftet. Im Februar 1998 beginnt der Prozess gegen Josh Griffin. Die Anklage lautet auf Entführung und Mord. Der mittlerweile 24-Jährige plädiert auf nicht schuldig. In den nächsten 8 Wochen wird sich eine 12-köpfige Jury anhand von Beweismitteln, Indizien und Zeugenaussagen ein Bild von dem Sachverhalt machen. 12 Menschen, die am Ende über die Schuldfrage entscheiden müssen. Und damit auch über Leben und Tod. Denn die Tatvorwürfe wiegen so schwer, dass im Falle eines Schuldspruchs auch die Todesstrafe gegen Griffin verhängt werden kann. Anhand der gefundenen Spuren zeichnet die Anklage das mutmaßliche Tatszenario nach, das den Anwesenden kalte Schauer über den Rücken jagt. Am frühen Morgen des 29. März 1997 will Kim nach ihrer Schicht im Men's Club nach Hause fahren. Sie ist gerade auf dem Old Charlotte Highway unterwegs, als sie von Josh Griffin angehalten wird. Er ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr offiziell im Dienst, trägt aber immer noch seine Polizeiuniform und ist in seinem Streifenwagen unterwegs. Es ist kein Zufall, dass der Polizist ausgerechnet Kim aus dem Verkehr zieht. Griffin hat sie schon seit Wochen im Visier, wie die Aussagen verschiedener Kollegen belegen. Die hübsche Blondine war ihm aufgefallen und er wusste, an welchen Tagen Kim Nachtschicht hat und auf dem Streckenabschnitt unterwegs sein würde. Sein eigener Vater, der ebenfalls Polizist in Monroe ist, hatte ihm die Information weitergegeben, nachdem Kim kurz zuvor von Verkehrsraudis belästigt wurde. Kim ist arglos, als der uniformierte Griffin an ihr Wagenfenster tritt. Sie wähnt sich in dem sicheren Glauben, dass die Polizei auf sie aufpasst. Unter einem Vorwand, vielleicht wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer, fordert Griffin die 26-Jährige auf, aus ihrem Jeep zu steigen. Ihr Motor läuft noch. Kim muss Griffin ihren Ausweis geben. Dann fordert Griffin sie auf, in seinem Streifenwagen auf dem Beifahrersitz Platz zu nehmen, während er eine Datenabfrage vortäuscht. Kim leistet der Aufforderung Folge. Sie will sich gesetzeskonform verhalten und steigt ein. Nicht ahnend, dass der Gesetzeshüter in Wahrheit andere Absichten hat. In seinem Dienstwagen macht Griffin der 26-Jährigen Avancen. Er bedrängt sie, will wahrscheinlich Sex. So die Theorie der Staatsanwaltschaft. Aber Kim reagiert nicht, wie gewünscht. Sie wehrt sich. Vielleicht droht sie ihm sogar mit einer Anzeige. Griffin legt ihr daraufhin Handschellen an und fährt mit seinem Opfer ein paar Kilometer weiter zu einem entlegenen Ort. Kims Verletzungen legen nahe, dass sie aus dem fahrenden Fahrzeug gesprungen ist. Sie versucht in jener Nacht zu flüchten, aber sie kommt nicht weit. Laut Obduktionsbericht wies Kims Körper Zeichen von stumpfer Gewalt auf. Sie bekam Schläge gegen ihren Hinterkopf, ihren Nacken und ihren Rücken. Für die Anklage ein Beleg dafür, dass Kim während ihres Fluchtversuchs von hinten niedergeschlagen wurde und zu Boden fiel. Der auf ihrem Sweatshirt gefundene Schuhabdruck spricht dafür, dass Griffin sich mit aller Kraft gegen ihr Kreuz stemmte und nach unten drückte. Zu diesem Zeitpunkt sind Kims Handgelenke immer noch mit den Handschellen fixiert. Sie ist dem Angriff völlig wehrlos ausgesetzt. Griffin will die unliebsame Zeugin ausschalten. Eine Anzeige wegen des vorangegangenen Übergriffs würde wahrscheinlich nicht nur das Ende seiner beruflichen Laufbahn bedeuten, sondern auch das persönliche Aus in der Gemeinschaft. Deshalb erdrosselt er sein Opfer jetzt mit einem Hilfsmittel, das er Kim fest gegen die Kehle presst. Wahrscheinlich nutzt er seine Polizeitaschenlampe, um ihr die Luft abzuschnüren. Als Kim sich nicht mehr regt, nimmt er ihr die Handschellen ab. Er will keine verräterischen Spuren hinterlassen und verscharrt den Leichnam der 26-Jährigen unter einem Laubhaufen. Die Staatsanwaltschaft will die Jury davon überzeugen, dass mit Josh Griffin ein Mörder auf der Anklagebank sitzt. Ein Mann, der Kim in jener Nacht ganz bewusst auflauerte und seine Befugnisse als Polizist missbrauchte. Anstatt für ihre Sicherheit zu sorgen, wurde er selbst zum Sicherheitsrisiko. So der Vorwurf der Anklage. Griffin selbst schweigt zu den Tatvorwürfen. Sein Rechtsbeistand will das Bild eines jungen Mannes nachzeichnen, der sich allenfalls einer Verfehlung schuldig machte, als er der verheirateten Kim nachstellte. Ein gesicherter Beweis dafür, dass sein Mandant die Kellnerin in jener Nacht angriff und ermordete, sei deswegen aber noch nicht erbracht. Im Laufe des Prozesses werden 200 Beweisstücke eingebracht und 52 Zeugen gehört. Darunter auch ein ehemaliger Kollege von Griffin. Der Streifenpolizist sagt im Zeugenstand aus, dass es, Zitat, nicht ungewöhnlich ist, dass Beamte bei Frauen, die sie attraktiv finden, ganz bewusst die Kennzeichen überprüfen. Außerdem sei es nicht unüblich, dass sich die Beamten über Funk darüber austauschen, welche Frauen ihnen während des Dienstes aufgefallen waren. Eine fragwürdige Praxis, der auch Griffin immer wieder nachgegangen sein soll. Ein anderer Kollege sagt aus, Griffin habe ihm gegenüber gestanden, dass er die Frau in jener Nacht anhielt. Bei den vorangegangenen Befragungen durch die Mordermittler hatte Griffin allerdings vehement bestritten, Kims Jeep in besagter Nacht überhaupt gesehen zu haben. Laut der Verteidigung fehlt es an forensischen Beweisen, die den Angeklagten unmittelbar mit der Tat in Verbindung bringen. Griffins Wagen wurde auf Spuren hin untersucht, aber es fanden sich keine Belege dafür, dass Kim in der Tatnacht in seinem Wagen saß. Keine Haare, keine Fingerabdrücke, keine Blutspuren. Nichts. Der gefundene Schuhsohlenabdruck auf Kims Sweatshirt in derselben Größe, die der Angeklagte trägt, müssen nicht zwangsläufig bedeuten, dass der Abdruck tatsächlich von Griffin stammt. Doch es gibt Indizien, die ein düsteres Licht auf den 24-Jährigen werfen. In der Tatnacht war er nachweislich in der Nähe des Tatorts. Der auf Hochglanz polierte Einsatzwagen und die Entsorgung der Arbeitsschuhe legen ebenfalls den Verdacht nahe, dass er etwas vertuschen wollte. Auch der Vater des Angeklagten wird im Zeugenstand befragt. Roger Griffin, der selbst seit Jahren für die Polizei von Monroe im Dienst ist, würde gern als Fürsprecher für seinen Sohn auftreten. Aber er kann es nicht. Er fühlt sich der Wahrheit verpflichtet. Und die Wahrheit ist nun mal, dass er nicht mit Sicherheit sagen kann, ob sein Sohn gelogen hat oder nicht. Das emotionale Statement des Vaters zum Prozessende hin lässt auch die 12-köpfige Jury nicht kalt. Die Geschworenen müssen jetzt über das Schicksal des Angeklagten entscheiden. Knapp 5 Stunden lang ziehen sie sich für ihre Beratungen zurück, wiegen das Für und Wider ab, bevor sie schließlich zu einer Entscheidung kommen. Sie sehen es als erwiesen an, dass George Griffin seinen Polizistenstatus ausgenutzt hat und befinden ihn der Entführung und des Mordes für schuldig. Ein Schuldspruch, den Kims Hinterbliebene erhofft hatten. Griffins Familie trifft er dafür umso härter. Denn die Anklage beruht weitestgehend auf Indizienbeweisen. Die Griffin-Familie bricht nach der Verkündung in Tränen aus. Verzweiflungsschreie und lautes Schluchzen durchdringen den Saal. Der Prozess ist für alle Parteien eine Belastungsprobe. Der Schmerz der Täterfamilie lässt die Geschworenen nicht kalt. Während sie bei den Beratungen ihre Emotionen noch im Griff hatten, haben einige von ihnen jetzt ebenfalls wässrige Augen. Ihr Mitgefühl geht nicht dem Täter, sondern dessen Familie. Obwohl die Schuldfrage geklärt wurde, steht allen noch ein letzter schwerer Gang bevor. Denn die Geschworenen müssen in einer gesonderten Beratung über das Strafmaß entscheiden. Die Staatsanwaltschaft hatte die Todesstrafe gefordert. Aber die Jury entscheidet anders. Sie entscheidet für das Leben. Ihr Urteil lautet auf lebenslang, ohne die Aussicht auf eine Entlassung auf Bewährung. Der Urteilsspruch, der am Ende Februar 1998 ergeht, markiert das Ende einer 8-wöchigen, nervlichen Zerreißprobe. Josh Griffin ist als Mörder überführt worden. Er kann keinen weiteren Schaden mehr anrichten. Keine andere wird ihm mehr zum Opfer fallen. Danach müssen Kims Hinterbliebene den Verlust eines geliebten Menschen verkraften. Denn Kim ist nicht mehr da. Draußen vor dem Gerichtsgebäude steckt sich Bridger mit seinem Schwiegervater eine Zigarre an. Die Zigarren waren ein Geschenk von Kim. Die beiden Männer wollen es sich nicht nehmen lassen, in Gedenken an die verlorene Ehefrau und Tochter diesen kleinen, gemeinsamen Moment zu teilen. Bridger hält eine gelbe Narzisse in den Händen, als er sich später den Fragen der anwesenden Reporter stellt. Eine Blume, die als Symbol für die Wiedergeburt steht und die Kraft, den Tod zu überwinden. Bridger kann diesem Tag nichts Gutes abgewinnen, wie er den Medienvertretern unter Tränen gesteht. Das letzte Jahr sei hart für ihn gewesen. Er wünschte sich gerade, er sei in einem anderen Ort. Der Ort, an dem Kims Mörder seinen Lebensabend zubringen wird, ist die Hoke Correctional Institution, eine Justizvollzugsanstalt in North Carolina mit mittlerer Sicherheitsstufe. Während des Prozesses hatte sich Griffin zu den Tatvorwürfen ausgeschwiegen. 3 Jahre nach dem Urteilsspruch, im Jahr 2001, macht er dann aus der Haft heraus ein überraschendes Geständnis. Das Motiv für Griffins Sinneswandel ist unklar. Aber er bestätigt jetzt erstmals, dass er Kim getötet hat und räumt ein, Beweismittel bewusst vernichtet zu haben. Direkt nach der Tat habe er seine Schuhe im Müllcontainer eines großen Supermarkts entsorgt. Kims Führerschein habe er in, Zitat, 1000 kleine Stücke geschnitten, bevor die Überbleibsel in der Toilette versenkte und runterspülte. Josh Griffin sah in Kim vermutlich nur die dralle Blondine. Eine junge Frau, die für ihn zum Objekt seiner Fantasien wurde. Er wusste, wann sie nachts im Men's Club arbeitet. Er wusste, dass sie danach in ihrem roten Jeep unterwegs ist. Er fühlte sich überlegen. Dabei wusste er nichts von dem, was Kim wirklich ausmachte. Die 26-Jährige war mehr als nur ein Klischee in schwarzen Nylonstrümpfen, das hübsch anzusehen ist. Kim war eine liebevolle Ehefrau und im Herzen ein fernes Mädchen. Im Westernsattel auf dem Rücken der Tiere fühlte sie sich frei. Ihr großer Traum war es, sich zusammen mit ihrem Mann mit der eigenen Pferderanch selbstständig zu machen. Ein kostspieliger Traum. Kim war bereit, hart dafür zu arbeiten. Ihren Kellnerinnenjob im Stripclub hat sie in den Wochen vor ihrem Tod immer wieder in Frage gestellt. Ihre Mutter sprach ihr gut zu, es sei nichts verwerflich daran, an diesem Ort zu arbeiten. In manchen Nächten verdiente Kim $200 pro Nacht. Geld, das sie dringend für den Ausbau der Ranch brauchte. Kim hat sich für den Wunsch nach einem ruhigen Leben mit ihrem Mann und den Tieren krummgelegt. Einen Wunsch, den sie wegen Griffin nicht mehr in die Realität überführen konnte. Kein Blaulichtbandit, aber ein Bandit mit Blaulicht, der in der Nacht vom 28. auf den 29. März 1997 alles war, nur kein Freund und Helfer. Das war Steig nicht ein. Ein Podcast von Podimo. Mit mir, Alex.
Hat dir diese Folge gefallen? In der Podimo-App gibt es bereits viele weitere Folgen von Steig nicht ein. Um jetzt direkt alle Folgen zu hören, kannst du Podimo einfach 30 Tage kostenlos testen. Den Link dazu findest du in den Shownotes.